Salimara, schön bist du da gekommen. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles also machst, das ist ja mega viel.
Ja, hallo Jan. Freut mich sehr, darf ich da sein. Merci vielmals für die Einladung.
Ich habe mich sehr gefreut.
Ich mich auch. Ich bin Mara Rickli. Ich werde im Juli 42. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Meine Tochter wird auch im Juli 9-jährig und mein Sohn wird das Jahr sagenhaft die 19 Jahre alt, was ich manchmal selber recht heftig finde, dass ich schon so ein grosses, eigentlich ein erwachsenes Kind habe. Dann bin ich gelernte Buchhändlerin. Ich bin freie Journalistin. Ich bin Moderatorin und ich würde mich mittlerweile Aktivistin im Inklusionsbereich auch nennen.
Das darf man auch so sagen. Also, ich sehe das auch ein bisschen so. Aber bevor wir auf das kommen, wenn man mit dir ein bisschen beschäftigt, kommt man nicht darum herum, die Frage zu stellen, was bedeutet für Mara das Wort und die Sprache?
Mega spannende Frage. Das hat mich so auch noch nie jemand gefragt. Ich glaube, Sprache ist für mich verbunden einerseits mit Geschichten erzählen, also meine eigene, um mir dadurch eine Stimme zu verschaffen und Geschichten zu erzählen von anderen Menschen und ihnen dadurch eine Stimme zu geben.
Ist denn das Medium vom Wort manchmal noch unterschiedlich? Also ist für dich das gesprochene Wort anders wie das geschriebene Wort? Und wo unterscheiden sie sich?
Ja, also eben als Buchhändlerin liest man ja auch noch sehr viel und ich bin
Wort.
Genau, es vermischt sich bei mir ja auch. Also ich tue zum Beispiel für Annabelle mache ich Büchertipps, die ich zusammenstelle und das lese ich auch sehr viel. Und da habe ich das gelesene Wort und dann selber das geschriebene und das gesprochene. Ich denke, das geschriebene Wort ist bei mir noch mehr durchdacht. Also das gesprochene ist viel intuitiver, impulsiver, vielleicht eben auch aktivistischer.
Und vielleicht auch aus einer Prägung raus, die dann vielleicht beim Schreiben schon auch hast, aber dezidierter.
Ja.
Oder aus einer Stimmung raus. Stimmung raus, meine ich eher.
Beim Reden?
Ja.
Ja, natürlich. Wobei eigentlich mein Anspruch an meine Texte auch ist, eine Stimmung zu kreieren.
Okay.
Und ich glaube einfach, der Unterschied ist halt, beim Reden eben es ist viel intuitiver und beim Schreiben tue ich natürlich sehr viel noch mit Recherche. Also ich mache ja auch Reportagen oder ich schreibe Kolumnen, wo ich mich beziehe auf verschiedene Studien etc. Also ich arbeite auch ganz anders, wenn ich jetzt mit dir jetzt hier im Podcast rede, als wenn ich jetzt an einem Text natürlich arbeite und dort auch sehr viel Recherchearbeit drin habe. Und ich überlege mir schon beim geschriebenen Wort immer, x-mal ist jetzt das Wort wirklich passend und tausche es auch aus oder nochmal umschreiben. Irgendwann muss man es dann einfach stehen lassen.
Ja, weil es verkeilt es dann auch.
Genau. Ja, oder man kann ewig, oder man könnte ewig umschreiben. Oder es passiert ja auch das, dass man jetzt, ich sage jetzt mal Text, den ich vor 6-7 Jahren geschrieben habe, natürlich heute jetzt auch würde ich anders schreiben. Und beim Gesprochenen...
Aus der kulturellen Wandelung oder wie?
Ja, man lernt dazu.
Oder so, ja.
Ja, man lernt dazu. Ich glaube, man selber entwickelt sich. Und die Welt entwickelt sich ja auch, oder?
Wäre zu hoffen, dass sie sich nicht stillsteht, sondern dass sie sich entwickelt. Aber von wo kommt denn die Faszination vom Lesen und Schreiben? Was hat es für empfacht? Gibt es ein Buch oder eine Autorin? Oder was hat dich entzündet für Thematik?
Also das ist wirklich, hat das sehr früh stattgefunden. Ja. Und kaum habe ich können lesen, habe ich einfach lesen. Also ich bin so ein Kind gewesen.
Okay.
Ich weiss noch, meine Mutter, sie ist manchmal wirklich auch wie so an Anschlag gekommen und hat gefunden, kannst du mal aufhören, überall alles ablesen. Also kaum habe ich können lesen, bin ich mit ihr irgendwo an und habe jedes Schild abgelesen.
Okay.
Oder?
Und dann auch kommentiert.
Und immer noch kommentiert, dass ich einfach mega Freude hatte, dem, dass ich jetzt lesen kann. Und wir haben eine Schulbibliothek gehabt. Also ich, ab Primarschule würde ich sagen, habe ich dann einfach wirklich x Bücher pro Woche verschlungen. Und ich habe auch die Bücher mit in die Pause genommen. Also ich war wirklich ein Mädchen, das zwar schon Freundschaften hatte, aber ich habe mich so wirklich wie so mit dem Buch... So. Ja. Und mich haben schon so Kinderbuchautorinnen geprägt, wie Federica De Cesco. Ja. Oder habe ich und Nanni gelesen, so die klassischen Sachen. Und dann habe ich aber viel und schnell, würde ich sagen, so ab der zweiten Primarschule, schon so Nischenbücher anfangen zu suchen. Vor allem Schicksalsgeschichten.
Also Biografien, also ja, ganzes Biografische rein, oder das Drama?
Eher, also beides, oder?
Okay.
Also mich hat einfach interessiert, was spielt sich hinter der idealen Welt auch ab? So hinter der...
Wo jeder so projiziert oder jede ein projiziert gegen raus, aber wenn man dann mal an die Fassade kratzt.
Genau. Oder so, mich haben irgendwie Geschichten interessiert, wo dann ganze Familiendramen vorkommen oder Familiengeheimnisse. Oder ich mag mich erinnern an Bücher zu Gewalt, die Kinder leben zu Hause, oder zu Missbrauch. Und das hat mich interessiert. Und ich habe einfach wie dort schon, glaube ich, sehr viel Empathie entwickelt. Man sagt ja auch, dass man durch das Lesen oder auch durch Filme, die man schaut, Empathie entwickelt für andere Menschen, wie man ja wie in die andere Perspektive hineingeht.
Das merke ich ziemlich stark. Mhm. Ich habe immer schon auch gerne Geschichten gehabt. Ich habe jetzt nicht das Medium Buch, also ich muss so anfangen. Lesen an und für sich mit meinen Augen, weiss man jetzt, ist eher ein Akt, weil ich nicht einen Stereoblick habe. Ich habe eher mit meinem Schillauge, wenn ich müde werde, eher, dass es mich schneller ermüdet und so. Aber wo dann die Hörbücher gekommen sind, habe ich mich dann können in die Welten hinein. Ich habe mich dann schnell mit Film anfangen, Bilder, wenn du so willst. Und das sehe ich schon auch ein bisschen so.
Ja, und ich finde das auch spannend, oder? Auch als gelernte Buchhändlerin finde ich nicht, dass das Buch der einzige Weg ist, eben zum quasi so Geschichten erleben. Ich finde auch, es gibt sehr gute Filme und ich habe schon als Kind oder Kassettchen gehört. Und mein Sohn hat auch sehr viele Geschichten gehört. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, so Geschichten nahbar zu machen.
Oder jetzt auch Podcasts, oder genau. Wo man dann noch näher an eine Geschichte ankommt. Wenn man jetzt aber noch einmal über die Faszination redet, schreiben ist das eine und auch sich mit Menschen zu beschäftigen. Aber was ist die Faszination vom Buch?
Also, dass ich Buchhändlerin gelernt habe, ja, also in dem Sinn.
Das Buch, also das reine haptische Buch, sein Leben sicher prägt hat. Hm. Nicht mit, also nicht bestimmt, aber prägt. Mhm. Was macht's, wenn Mara in eine Buchhandlung hineingeht? Was passiert?
Gell, das ist ja spannend, oder? Auch wenn ich jetzt so, muss schnell eine Klammer
aufmachen. Ja, du hast Zeit.
Weil, auch wenn ich jetzt ganz viele verschiedene Sachen mache, ist ja also eins von meinen Lebenszielen, ist einmal eine eigene Buchhandlung zu haben, wo ich so alles zusammenbringe, was ich eigentlich mache.
Und gut finde.
Gut finde, genau. Also wofür ich brenne.
Ja.
Und wenn ich in eine Buchhandlung reinkomme, dann komme ich in eine Entspannung rein. Also mich beruhigen die Bücher extrem. Ich habe immer wahnsinnig gerne Buchhandlungen geschafft. Es ist wie eine Parallelwelt zu dem ganzen Gestressten, das wir rundherum haben. Eben so, wie ich erzählt habe, im Vorgespräch, dass ich ja auch viel am Handy bin und dann checke ich dort noch Insta und meine Mails und all das. Und beim Buch bist du so fokussiert aufs Buch und dann tust du es wieder ins Gestell rein und dann nimmst du ein nächstes raus und man sitzt am Tisch an und man blättert um. Man nimmt sich so Zeit, irgendwo einzutauchen. Und es ist nur schon der Geruch in einer Buchhandlung, der mich einfach wie völlig runterkühlt. Und ich mag mich auch erinnern, schon in der Lehre, oder so der Rhythmus, wo man kommt am Morgen und der Laden ist noch geschlossen. Und es schmeckt so nach diesen Büchern. Ja. Und dann noch ein bisschen nach Kaffee. Also das hat eine gewisse Romantik.
Ja.
Und etwas vielleicht auch so, ja, ein bisschen Meditatives auch.
Ja, ich habe mich jetzt das auch gefragt, wo du gesagt hast, man entspannt sich. Oder gewisse Buchhandlungen, vor allem Ketten, sind ja dann auch oft in so Einkaufszentren. Und ja, ich gebe dir recht, wenn man also das Gewusel in den Einkaufscenter beobachtet, da geht wie so ein Vakuum auf, wenn du in eine Buchhandlung reinläufst. Es ist nicht das gleiche Tempo wie außerhalb im Center.
Genau, und das andere ist natürlich auch so eine, ich war immer eine Sammlerin gewesen, schon als Kind. Und ich glaube so, dass wenn man einen Autorin gut findet und nachher wie so alle so im Regal hat, ist das so ein befriedigendes Gefühl, ja, wie eine Sammlung
zu haben. Ja, das ist bei mir nicht als DVD, oder?
Nein.
Ja, ich habe mich dann auch entschlossen, aus ökologischen Gründen, vielleicht auf digital, wo es nicht auch wieder Streaming gibt, wo es halt ja mit diesen Serverleistungen sei dahingestellt, aber du hast ja dich über das Buch dann ans Schreiben dann auch gewagt. Was ist denn das für ein Entscheid gewesen, plötzlich aus sehr viel Lesen plötzlich dann auch selber zu schreiben?
Also ich finde, das ist ja ein Phänomen, das recht verbreitet ist, dass Buchhändlerinnen selber anfangen zu schreiben. Ich glaube, mir ist es dann ein bisschen vorgekommen, wie man tut sich ja füllen mit all diesen Geschichten und all dem, was man da liest und die verschiedensten Schreibstile kennenlernt. Und irgendwann hat man vielleicht so viel in sich hinein, dass man denkt, jetzt muss es mal bei mir raus.
Jetzt muss es mal raus und ich will dann mal das schreiben, wo ich immer die Autorinnen nicht sehe, das muss jetzt bei mir raus.
Ja, und ich hatte dann halt wie das Gefühl gehabt, eben eher das Klassische, wo dann viele machen, ich schreibe mal ein kurz, also ein Essays oder vielleicht ein Roman oder meine Familiengeschichte irgendwann mal in einen Roman reinpacken oder so. Und dann, ich bin halt sehr jung Mutter geworden und ich habe einfach gar nie Zeit gefunden, an dem Projekt in dem Sinne
zu arbeiten. Du hast einfach gelebt.
Ich habe recht gelebt, ja. Und dann habe ich aber bin ich in das Muttersein hineingekommen und habe recht viel Frust dort innen auch erlebt. Und habe dann irgendwann einfach gefunden, ich schreibe das mal auf. Und mein Mann war damals noch im Journalismus tätig gewesen. Und habe ihm gesagt, ob er es mal liest. Und dann hat er gefunden, das ist mega gut, das muss irgendwo kommen. Und durch Kontakt ist das dann nachher in der Sonntagszeitung erschienen.
Frust über die Digitierung von der Gesellschaft an dich? Oder was denn für Frust?
Also ich glaube, über das Muttersein bin ich ja wie zum Feminismus gekommen. Das ist mir aber erst später bewusst worden. Also das eine war Frustration. Als ich das erste Mal Mutter geworden bin, hat es noch nicht einmal einen Mutterschaftsurlaub gegeben. Also ich habe dort wie festgestellt, hätte ich keinen Partner gehabt, dann wäre ich nur den Gang zum Sozialamt geblieben, weil ich ja nicht dürfen arbeiten, weil es hat so eine Sperrfrist gegeben, aus gesundheitlichen Gründen, wo Mütter erst, glaube ich, nach 15 Wochen oder 14 Wochen haben dürfen wieder arbeiten. Andererseits hätte ich das noch gar nicht mögen. Und ich bin so jung und ich habe keine Ersparnis, ich habe keine vermögende Eltern. Also hätte ich keinen Partner gehabt, hätte ich einfach müssen aufs Sozialamt. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, irgendetwas läuft da schief, wenn ich Mutter wird. Und als Buchhändlerin muss man noch sagen, das ist eine Tieflohnbranche. Mm. Also ich habe ja immer viel geschafft und ich habe auch schon ganz früh, schon bevor mein erstes Kind geboren ist, also schon mit 21 Buchhandlung geleitet. Also ich habe Ambitionen gehabt, ich habe immer viel geschafft, aber Tieflohnbranche hat kein Geld können sparen.
Viel schaffen ist eben schon auch nicht mit viel Geld manchmal verbunden. Nein. Das ist dann auch so der Irrglaube aus gewissen politischen Strömungen, wer viel arbeitet, verdient sehr viel Geld. Oder wer arbeitet, verdient Geld. Das ist nicht immer so.
Es ist eben spannend, dass du das sagst. Oder ich glaube, das ist mir dort in dieser Phase von dem jungen Muttersein wie bewusst worden. So eben, man redet ja von dem Narrativ oder von der eben Behauptung, jeder ist seines eigenes
Glücksschmied.
Schmiedin, genau. Oder eben so quasi
wer arbeitet. Margaret Thatcher halt ein bisschen prägt mit den ganzen Gewerkschaften, Streiken, gehen doch lieber aufs Velo und suche durch Arbeit. Ja, das kannst
genau, also ja, meine Realität ist das natürlich schon gewesen, oder? Eben wie überlebt man jetzt als junge Mutter in einer Tieflohnbranche tätig. Und das war wie so die Erkenntnis, das war ein Frustpunkt gewesen, wie Vereinbarkeit.
Was hat dich erweckt für das Aktivistische?
Ja, absolut. Und das andere, und das war ja dann auch mein erster Text, gewesen, ist, was auch gesellschaftlich passiert und auch unter den Müttern, wobei ich eben finde, das hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Aber damals, oder vor 18 Jahren, einfach sehr starke Konkurrenzhaltung auch war, wer ist jetzt die bessere Mutter und was darf man jetzt als Mutter und was nicht. Und das hat mega viel in mir ausgelöst und das habe ich verarbeitet in dem Text.
Und wenn man es weiter so anschaut, was ist dir denn wichtig, wenn du einen Text schreibst?
Also, für mich ist wichtig, dass natürlich die Fakten stimmen, die ich da
habe.
Also gute Argumente haben, oder wie meinst du?
Ist er immer realitätsnah? Also ist er irgendwie Fakten abgestimmt? Oder kann auch mal einfach provozierend sein? Also weißt du, so wo siehst du dich, wenn du einen Text schreibst?
Also ich glaube, das hat sich natürlich entwickelt. Oder am Anfang habe ich ja sehr einfach starke Polemiken, also Meinungen rausgeposaunt, die auch provozierend waren. Eben wie ich habe sogenannte Übermütter oder die perfekt Mütter, so wollen,
sogenannte,
habe ich so ein bisschen angeklagt. Oder?
Und ein bisschen
sogenannte. Genau, aber auch dort muss ich sagen, eben, ich finde, das hat sich wirklich stark verändert seit dem Frauenstreiktag im 19. Dass ich finde, ich erlebe sehr viel Frauensolidarität und das ist wirklich noch aus einer anderen Zeit, der Text. Genau, oder ich habe auch über Primarschule geschrieben, wie ich es mit meinem Sohn erlebt habe und habe wirklich dort auch eigentlich das Schulsystem sehr stark kritisiert.
Das kann man aber heute aber immer noch.
Ja, jetzt muss ich sagen, oder jetzt ist meine Arbeit hat sich verändert. Ich habe Kolumnen, wo ich oft über meine Situation schreibe mit meinen Kindern, wo ja beide nicht der sogenannten Norm, was auch immer die Norm ist, entsprechen. Und das verknüpfen mit Fakten. Also einerseits, genau. Und dann mache ich aber auch Reportagen oder eben erzähle Geschichten von anderen Menschen. Und ich verknüpfe es eigentlich. Also eben, ich mache Storytelling, ich erzähle Geschichte und ich verknüpfe es mit Fakten. Und
wie gehst du jetzt an eine Geschichte an? Muss sie dich reizen? Oder wird die Geschichte an dich angetragen? Was ist dein Weg zu gehen?
Ja, beides, oder? Okay. Also ich erlebe schon sehr oft, dass mir Leute schreiben, ob ich nicht einmal möchte mich dem und dem Thema widmen, sie hätten einen Haufen dazu zu erzählen. Oder ich meine, ich habe ja ein sehr grosses Netzwerk und es spricht sich dann wie um, der Mara kann man vertrauen, weil sie erzählt die Geschichte solid. Ja, schon ein bisschen mittlerweile, ja. Also ich finde, wenn man natürlich in sensitiven Themen unterwegs ist, ich sage jetzt auch gerade im Thema LGBTQ und Trans etc. Oder also ich habe auch Geschichte gemacht über Autismus-Spektrum, über Angst-Zwangsstörung von einem kleinen Mädchen und Vertrauen spielt eine enorme Rolle, dass man die Geschichte auch so erzählt, dass sie Menschen nicht bloßstellt. Und sie der Wahrheit und der Tatsache entsprechen und natürlich dann auch untermauert eben mit den entsprechenden Fakten. Und das ist sicher ja eine Art des Gütesiegel. Und das andere ist natürlich auch, ich komme mir überlegen, was beschäftigt mich oder wo finde ich, liest man zu wenig darüber. Ich gehe einfach auch gerne in die Tiefe und dass es auch differenziert ist und nicht so eine These einfach bedient.
Über was liest man jetzt momentan zu wenig, deiner Meinung nach?
Also ich finde jetzt im Bereich des Feminismus würde ich mir schon auch wünschen, dass es inklusiver berichtet würde, intersektionaler, also zusammenhängender. Wir haben jetzt eben ein Beispiel gehabt, wegen Studien zu Teilzeit- oder nicht schaffenden Frauen nach dem Studium. Und so ein bisschen These war, dass die Frauen sind wie selber schuld an dem, dass sie natürlich
ja, es ist immer einfach zu sagen, schuld.
Genau.
Dann ist es klar, oder?
Und ich finde, dort sollte man differenzierter darüber berichten, oder? Natürlich gibt es ja dann auch die Frauen, die gerne zuhause bleiben, und das ist ja dann ihre Entscheidung. Aber es gibt natürlich auch die, die zuhause bleiben aus strukturellen Gründen. Und ich finde, dort würde ich mir häufig wünschen, oder auch, dass man, also eben meine Tochter hat ja eine Behinderung, und dass man auch inklusiver schreibt, dass man Frauen und Mädchen, überhaupt Menschen mit Behinderung, nicht auslässt. Oder auch, dass man Rassismus mit einbezieht, wenn man jetzt von Diskriminierung redet und dass es nicht nur darum geht, um quasi eine Lohngleichheit von allen Frauen. Und man redet aber eigentlich nur von den weissen, privilegierten Frauen. Also, so, dass man alle mitnimmt, oder? Das ist das, was ich mir mehr wünsche, ja.
Jetzt nehme ich dich als sehr wie sagt man denn, so Arbeits auch lustvoll war? Also du schaffst gern, du bist zweifache Mutter, du bist eine Powerfrau, du hast eine Beziehung, du hast einen Mann. Wie bringt man das alles unter einem Hut? Aber wenn man dann auch über das diskutiert, eben, Frauen sind dann meistens selber schuld, wenn sie in der Arbeit nicht so Gas geben. Du gibst Gas. Aber wie bringt man das an? Oder wie bringst es du an? Oder erzähl mir von deiner Lebensrealität.
Ja.
Weil du hast ja vorhin gesagt, du hast zwei Kinder, die dem Konstrukt, Norm, was ja nicht natürlich ist, entsprechen.
Ja, ich finde eben mega wichtig, dass man sich dem bewusst ist, dass nicht jeder Mensch gleich funktioniert, oder? Ich glaube, ich habe eine grosse Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, warum auch immer, also vielleicht auch durch mein Aufwachsen. Ich bin sehr unkonventionell aufgewachsen, in einer Patchwork-Familie. Wir haben sehr viel gezügelt, ich habe sehr viel die Schule auch gewechselt. Und das hat mich jetzt resilient gemacht. Jetzt jemand anders hätte das vielleicht auch geschwächt. Jetzt, also ich glaube, ich habe eigentlich einfach wie schon die Widerstandsfähigkeit. Das andere ist, ich habe wie Werkzeuge, wo ich in der Hand habe, um Energie zu tanken. Also ich weiss, wie muss ich arbeiten, wo brauche ich aber auch Zeitfenster, wo ich für mich kann sein. Und ich glaube, ich kann halt auch wie sagen, privilegiert in der Stadt Zürich, es gibt angeschlossene Hürden, das sind subventionierte Hürden. Ich kann so arbeiten, durch die Kinderbetreuung, die da gewährleistet ist. Ich habe einen Partner, wo wir versuchen, gleichberechtigt zu leben. Es ist nicht immer einfach, weil Männer sind anders sozialisiert als Frauen. Das ist halt einfach so, dass in meiner Generation, die jetzt sehr viel Arbeit auch macht, oder? Um das zu analysieren, Thema Mental Load zum Beispiel, wer organisiert was, wer denkt an was. Aber ich denke, Partnerschaft ist elementar. Plus einfach auch einen grossen Menschenkreis um einen herum, sagen das Verwandte, Freundinnen, die unterstützen, die verstehen, die auch divers sind, die auch Kinder haben mit Behinderung, die vielleicht selber auch eine Behinderung haben. Das gibt mir die Kraft, das zu machen, und dann natürlich auch Resonanz. Also ich meine, das ist nicht zu unterschätzen, wenn man, das kennst du auch, oder? Wenn die Leute finden, das braucht es, das gibt dir auch eine Energie. Also ich meine nicht im Sinn vom Narzissmus, dass es mir alle müssen zujubeln. Natürlich, das meine ich nicht, aber ich meine, es spornt mich natürlich an, wenn mir Menschen schreiben, hey, deine Arbeit ist wichtig, ich habe 3 Kinder mit Behinderung zu Hause, ich kann fast keinen Schritt vor die Türe, ich hätte nie die Zeit, und ich bin dort drin, in dieser Gruppe bin ich privilegiert, und ich kann jetzt auch noch schreiben, das ist jetzt einfach ein Glück, und ich kann dann das wieder raustragen, oder?
Und von wo kommt der Touch rebellisch, die Rebelligkeit, die dich auch umgibt, was ich sehr interessant finde. Aber von wo kommt das? Weil du hast es ja schon in der Schulzeit, glaube ich, an gewissen Lehrern gewisse rebellische Kämpfe gehabt.
Weißt du, das ist lustig mit mir, weil ich habe ja Also ich bin ja so ambivalent gewesen. Oder auf die einen Seite bin ich sehr angepasst gewesen, immer.
Ja, bei dem Buch, aber ruhig.
Ja, genau, ruhig eher, ja.
In der unendlichen Geschichte oder so.
Genau, und ich glaube, das ist natürlich so gewesen. Also grundsätzlich haben mich Lehrpersonen ja mögen, weil ich habe quasi meine Aufzüge gemacht und ich habe aufgestreckt und ich habe alles, oder ich habe ja auch gefallen. Total.
So die Normen.
Genau, aber ich habe einfach immer sehr beobachtet.
Der hat aber einen Punkt gegeben. Der hat wahrscheinlich einen Punkt gegeben, wo die einfach geschätzt hat, eine gewisse Lehrerin.
Mhm. Ja, ich habe halt einfach auch viel beobachtet. Das ist ja heute noch so. Und dann ziehe ich mein Fazit. Und wenn ich auch genug überlegt habe und finde, mal, das hat jetzt auch Hände und Füße, oder? Ich bin nicht
Faktencheck.
Faktencheck, oder? Und dann so finde ich, mal, der Lehrer oder die Lehrerin, die hat also wirklich Unrecht, es geht überhaupt nicht. Und dann habe ich mich auch gut können wehren, oder? Ich glaube, der Touch Rebellion, der liegt bei mir auch in der Familie.
Okay. Ja, ich könnte da auch ein Bier tanken. Ja, doch, doch.
Es ist natürlich prägend. Also ich sage jetzt, meine Urtante, Erika Rickli, ist zum Beispiel eine Feministin in Zürich, wo auf der Safa-Inseln damals die Ausstellung, von der, also Frauenausstellung, Arbeiterinnen-Ausstellung organisiert hat. Und das ist vielleicht schon wie ein bisschen in der Familie. Und dann mein Vater und meine Mutter, die haben auch schon Normen aufbrechen. Es war natürlich einfach ganz eine andere Zeit gewesen, in den 80er, 90er Jahren. Nur schon eine Patchwork-Familie sein, ist abseits von der Norm gewesen. Wir haben zum Teil auch Mitbewohner gehabt, Mitbewohnerinnen, in Weges gewohnt oder grosse Feste oder man ist an Demos. Und so, und die Kinder sind mitgekommen an Festivals, und das war damals schon sehr rebellisch gewesen. Ich habe auch von meiner Mutter halt wie mitbekommen, dass man sich wehren soll.
Und das hat man ja auch gemacht bei gewissen Lehrerinnen, oder?
Genau, sie hat sich einmal sehr stark für mich eingesetzt in der SEC. Dort habe ich wirklich geglaubt, das war so mein Aha-Erlebnis gewesen, wo eine Lehrperson gesagt hat, ja nein, Mara, die soll doch nicht ins Gymi, sondern eine Pflegeausbildung machen, was per se ja schon eine tolle Ausbildung ist. Aber die Begründung war, damit sie sich nachher kann ihrer familiären Karriere widmen kann, weil sie ist ja so eine Soziale, und dann hat sie nachher die Kompetenzen, auch Kinder zu pflegen, wenn sie krank ist. Und die Lehrperson hat das wirklich ernst gemeint. Und das war so 1995 oder so. Und dort ist meine Mutter wirklich für mich eingestanden. Ich habe dann nachher das Gymi ja doch nicht gemacht. Ich habe ja dann eine Lehre gemacht. Aber sie hat sich dort
ist aber schon sehr für mich eingesetzt. Ist aber schon noch geil. Also, wie jetzt so Lehrerinnen einfach so aus dem Nowhere, so ein bisschen aus dem Rationalen, so eine Lebensbiografie einem zuschneiden.
Ja, das ist, also ich meine,
ja, absolut. Kann das auch.
Ja, eben. Das,
also. Es reicht so, also. Oder? Es hat dann einfach geheissen bei mir, ich hatte Jan, ist ein bisschen ein Blender. Er kann einfach gut reden. Aber Karrieren und so kann er nicht machen. Darum, in der Werkstatt ist es wahrscheinlich ein bisschen zu langweilig, aber er sollte dann einfach ins Büro gehen. Weil, ja, so. Aber eben, schreiben und so. Er könnte es wahrscheinlich schon, aber ist einfach ein bisschen fauler. Und jetzt weiss man, dass ich gar nicht viel dafür kann. Weil mit der heutigen Technik, oder? Mhm. Aber einfach die Aussagen. Natürlich nehme ich auch ein bisschen meine Lehrerin in Schutzstand. An und dazu mal hat man die wissenschaftlichen Hilfsmittel nicht gehabt, zu sagen, es liegt an den Augen, am Gendefekt oder so. Aber die Prägung, und das habe ich auch schon letzte Woche gesagt, ich war Dozent gewesen, von einem Jahrgang angehenden Kindergärtnerinnen. Und ich habe einfach gesagt, die Prägungen, die Urteile, die Schubladisierungen, die uns halt auch das System manchmal aufdrückt, die können prägend sein. Und ich mache das aus einem Moment raus. Aber für uns als betroffene Personen kann das manchmal heute noch prägend sein, was wir die Lehrer XY gesagt haben, was ich alles kann oder nicht kann. Obwohl ich jetzt 33 bin, fühle ich mich manchmal wie ein 16-jähriger Bub, der aus dieser Haltung raus. Darum sage ich immer, ich kann auch den Kindern sagen, ich muss dich so bewerten wegen dem System, aber ich finde dich als Mensch okay.
Ja, absolut.
Und das würde ich mir manchmal wünschen von den heutigen Pädagoginnen, dass man, okay, sagt, das System lässt mir das nicht zu, aber ich kann nichts. Weil früher hat man einfach gesagt, du kannst das nicht. Aber ich habe nie gewusst, sagt sie jetzt das wegen dem System oder meint sie das persönlich? Also es hat immer eine Note von persönlich drin gehabt. Die kann man raus tangieren, wenn man das will. Habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube, man ist sich heute doch noch ein bisschen bewusster geworden jetzt als noch vor ein paar Jahrzehnten. Aber das, was du ansprichst, ist zum Beispiel auch Teil eben von dem Rundumschlag über die Primarschule gewesen.
Ja, nein,
und ich habe ich habe ja lange in einer pädagogischen Buchhandlung geschafft und ich habe mit sehr vielen Lehrpersonen zu tun gehabt, also auch Studierenden, Dozierenden. Und es gibt wahnsinnig gute Leute in dem Bildungssektor. Es ist aber einfach schon so, dass es halt auch vielleicht reflektiertere und weniger reflektiertere Menschen dort gibt, wie überall. Und ich finde es schon sehr wichtig, oder, wenn man mit Kind schafft. Und ja, dass man sich dem auch bewusst ist und dass man sich mit dem auseinandersetzt. Ich hatte letztens einen Talk mit einer Gewichtsinklusionsaktivistin, der Melanie Dellenbach.
Ja, habe ich gesehen.
Und dort war mega spannend, was sie zum Beispiel gesagt hat, eben in der Schule. Das kennen wir ja auch von anderen Diskriminierungsformen, dass halt die Stereotypen und die Zuschreibungen dazu führen, dass Kinder, jetzt sagen wir, also dicke Kinder werden anders behandelt als schlanke Kinder. Man mutet ihnen weniger zu. Also man denkt, sie sind faul.
Hat eine Schublade.
Man hat eine Schublade, eben sie sagen faul oder sie sagen, sie essen ungesund oder was all das und durch das können sie nicht so gut denken etc. Und es gibt ja auch so Untersuchungen bei ArbeiterInnenkindern, hat Margit Stamm zum Beispiel geforscht, dass Lehrpersonen, wenn die Eltern aus Arbeiterklassefamilien kommen, dann tun sie die Kinder einfach schlechter benoten und weniger fürs Gymnasium empfehlen. Und da finde ich schon, oder, das ist einfach sehr wichtig, dass man sich dem bewusst ist und da auch kritisch mit sich selber, weil ich merke, weißt du, ich mache das ja auch.
Ja,
das
ich ist auch. Einfach,
also das ist auch, was ich mit meiner Tochter erlebe. Es ist lange nicht so, dass nur, weil man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man nachher das alles richtig macht und immer erkennt, wenn man jemanden diskriminiert. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich dem bewusst ist und dass man bereit ist zu lernen und dass man Kritik auch annehmen kann.
Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wenn sich natürlich also eine Parteiströmung sagt, jeder kann wirtschaftlich sich selber erwirtschaften, nur wenn er will, wenn man dann eben die Studie hört, dass man dann eben aus Arbeiterfamilien schlechter benotet wird und so, dann ist es dann eben wieder sehr interessant, ob die These von dieser Partei wirklich so stimmt, wie es denn sie predigen. Aber das sei denn dahingestellt. Aber du engagierst dich jetzt durch deine Tochter mit einer Behinderung sehr in dem Sektor Behinderung. Aber du machst natürlich Inklusion, eben, wie wir schon gesagt haben, weiter. Aber was ist dir aufgefallen, wo du den Sektor Behinderung durchschritten hast? Also welche Frage hast du zuerst über das Thema Behinderung, wo du als nicht betroffene Person hast müssen ablegen? Also weißt, wo du vorher gehabt hast, ist vielleicht Stigmata, wo du nachher ablegen hast müssen?
Ja, absolut. Also ich meine, durch meine Tochter und nachher auch durch meinen Sohn, weil bei meinem Sohn ist noch ein ADHS diagnostiziert wurde in der Oberstufe, wo man ja immer so denkt, ja, das hat ja jeder, aber für ihn wirklich sehr grosse Herausforderungen waren und auch für uns und durch eine grosse Krise geführt hat und wo ich auch nochmal wie so einfach das Norm oder wer entspricht der Norm denken hinterfragt habe. Aber das nur am Rande. Ja, für mich ist so gewesen, dass ich natürlich, oder? Also ich habe als Jugendliche ein Kurzpraktikum gemacht in einer Institution. Und ich bin damals auch von dem ausgegangen, ja, das sind ja alles eher arme, hilflose Menschen und die können ja gar nicht so recht wissen, was für sie gut ist. Also ich habe die Menschen damals in dieser jugendlichen Perspektive nicht für voll genommen. Mhm. Das hat man mir ja aber auch wie so erklärt in dem Sinn oder vorgelebt.
Ja, die Menschen sind ja krank.
Ja, oder einfach hilflos oder man muss sie schützen, man muss sie bemuttern. Sie sind ja hilflose Wesen in dem Sinn und auch so das Menschsein, also das quasi ein Fehler, oder? Und das finde ich, das ist mir sehr stark bewusst worden, eben so das Menschenbild. Und was dann wirklich heisst, Menschen alle gleich anzunehmen und auf Augenhöhe zu begegnen, und nicht Arbeit. Einfach als Fluss.
Ja, und das ist Arbeit, wenn man
genau,
das wirklich
macht. Genau, das ist eine riesen Arbeit, oder? Und ich finde auch, wo man sich ja dann auch ein bisschen schämt von sich selber, und ich finde es aber auch mega wichtig, dass man das sich auch eingesteht. Und ich finde, dann sind wir in einem mega Lernfeld. Ja, für mich war es, oder mit der Geburt von meiner Tochter war ja noch nicht klar gewesen, dass sie eine Behinderung hat. Aber nachher halt auch in diesen Abklärungsprozessen. Auch,
ja, die sind natürlich.
Und auch, weißt du, die Pathologisierung ja, und das Suchen nach Diagnosen. Ja,
oder?
Genau.
Also weißt,
genau.
Und das merke ich oft. Du hast natürlich dann als Mensch mit Behinderung, eben als Frau, Mann, du hast natürlich auch ein gestörtes Verhältnis zu deinem Körper. Mhm. Weil der ist immer defizitär. Rein schon von außen. Also, eben, über Frau-Mann-Bild kann man sich heute streiten, aber du merkst dann in dem Konstrukt Gesellschaft, du entsprichst nicht dem, was du eigentlich solltest sein in dieser Gesellschaft. Das ist dann auch sehr, ja, kann dich dann zu schweren Depressionen oder zu Sinneskrisen führen, aber ist denn für dich eine Behinderung defizitär und etwas Krankes? Oder was ist eine Behinderung für dich?
Also, gell, dort habe ich ja mega viel dazulernen.
Ja.
Also,
darum stelle ich die Frage.
Ja,
also.
Und ich glaube, dort habe ich jetzt sehr viel gelernt von InklusionsaktivistInnen, wo, wie der Raul Krauthausen zum Beispiel. Und wo ich, ich habe ja häufig auch nur ein Gefühl für etwas und kein Wort.
Ja.
Oder keine Erklärung, wie soll ich das jetzt erklären. Er hat das mal total gut gesagt oder gepostet auf Social Media, dass eine Behinderung einfach, man soll das anschauen wie eine Eigenschaft.
Ja.
Wie eine Haarfarbe, wie eine Augenfarbe. Und so versuche ich, Behinderung zu sehen. Es gelingt mir natürlich auch selber nicht immer. Und ja, weißt du, auch der Blick.
Vor allem, die Gesellschaft drückt es ja immer wieder anders auf. Oder?
Ja, genau.
Ich werde nicht wissen, wenn du mit deiner Tochter auf dem Spielplatz oder sonst wo bist. Und dann die erste Frage ist, was hat ihre Tochter?
Ja oder man einfach so schon gerade verurteilt. Und die zweite ist dann meistens, wer ist dann die Schuld, oder?
Ja.
Und ich
Frage find, nach und nachher die Schuld.
Genau. Ja. Also ich finde es mega spannend, mit dir über das zu reden, weil oder in diesen Abklärungszeiten auch im Spital ist mir ja dann wie, irgendwann habe ich müssen sagen, ich möchte das so wie nicht mehr, weil wir sind ja dann mit ihr, sagen wir, in Genetik. Und dann hat man ja immer über sie geredet, vor ihr, als wäre sie gar nicht da, als wäre sie so
ein Objekt.
Ein Objekt, eine Nummer,
ein Forschungsobjekt.
Genau. Und man hat ja wie nichts gefunden und wir sind ja in der Forschung und ich finde in dem Sinn, es wäre eine Entlastung, eine Diagnose zu haben wegen der IV, weil wir brauchen die Diagnose eigentlich für die IV. Und es gibt natürlich ja auch am Anfang, wo sie noch Baby war, haben wir auch wollen ausschliessen, eben ist es zum Beispiel eine Stoffwechselerkrankung oder ist es ein Tumor oder einfach, wo man ja auch könnte behandeln, wenn man das weiss, das ist für uns eigentlich der Grund gewesen, um in die Abklärungen zu gehen oder auch dann explizit fördern. Aber das ist schon sehr systemgemacht, weil eben ich fürs Leben mit meiner Tochter brauche keine Diagnose. Es hilft mir, weil sie autistische Züge hat, überhaupt Autismus Spektrum zu lesen, zum Beispiel und so, aber
es ist
ja
dort,
ja, und dort drin, aber auch wenn es sogar jetzt atypisch Autismus wäre, was aber noch nicht klar ist, es ist ja gleich jedes Kind individuell oder jeder Mensch. Also nicht nur, weil du ja dann ASS, also im ASS bist, heisst ja das dann nicht nachher, du bist genau gleich wie der andere Mensch im ASS. Ja,
meistens packe ich dann auch die Leute früher den Rayman an und sage,
ja, gut.
Du kannst nicht, ja, nein, es ist doch so. Aber das merke ich oft, dass wenn ich immer noch gefragt werde, was ich kann, dann weiss ich schon, dass man immer noch am Anfang stehen in der Wahrhaftigkeit vom Sein. Also, dass ich immer noch, weil ich frage dann, also, ich frage dann auch manchmal, was bringt dir das jetzt? Wenn ich mir nicht meine Diagnose dir erzähle. Also, ich habe eine Diagnose, wenn ich einen Arzt frage. Wenn ich aber lebe, habe ich einfach ein zusätzliches Attribut.
Ja, genau.
Und dann merkst du, aber dann merkst, erstens mal, dann sprengst du eine Schublade, aber irgendwo drinnen, wenn sie es dann gleich in eine Schublade haben, weil das ist ja dann wieder sicher, weil dann können sie es sortieren, anschauen, versorgen. Und wenn dann das probierst aufzubrechen, löse ich aber dann auch Panik aus, weil dann fühle ich sich dann oft auch angegriffen, wenn du dann fragst. Also weißt, wenn dann wirklich das System auch herausfordert ist, dann habe ich auch diesen Pädagoginnen gesagt, wo dann, was sollen wir jetzt machen, wenn wir rauskommen? Sag ich, System-Challenge, einfach mit der Frage, wenn es heisst, wir haben das immer schon so gemacht, so Abklärung und so, nach dem Warum. Weil dann fährst du wieder an, wenn du eine Umfrage stellst, fährst du wieder an, das Gegenüber ins Denken zu bringen. Und das denke ich manchmal, auch wenn ich muss Fragen beantworten über meine Sexualität. Ich denke immer, dann hat es etwas Exotisches, aber ein Diskurs über Sexualität wirklich zu haben mit der Gesellschaft, das gibt es dann nicht. Und dann bin ich halt dann manchmal auch provokant und sage, ich beantworte dir alles. Auch über das Thema Sexualität, wenn ich die gleichen Fragen kann. Umgekehrt stellen. Genau. Und dann merkst du,
ja, dann,
und
merkst,
dann, merkst, dann ist es genau. Schon nicht mehr so interessant. Aber wenn jetzt du als Aktivistin im Inklusionsbereich tätig bist, und Inklusion ist ja weiter dann nur als Behinderung, wo steht die Schweiz jetzt für dich? Und wenn man es jetzt anschaut, die letzten 3-4 Jahre, wie siehst du die letzten 3-4 Jahre in der Entwicklung von Inklusionsgedanken?
Ja, also ich finde, es ist sehr viel am Tun.
Ja.
Ich finde auch, da ist jetzt, oder Social Media kann man auch, kann einem krank machen, ja, vor allem Kinder und Jugendliche, genau. Aber ich finde, da hat es jetzt auch sehr einen positiven Effekt im Inklusionsaktivismus und auch in der Covid-Pandemie, wo dann einfach auch Stimmen gehört worden sind oder einmal lauter worden sind, was hat jetzt die Pandemie für einen Einfluss auf Menschen in der zum Beispiel Risikogruppe. Ich glaube, man hat sich wie angefangen, mehr mit dem auseinandersetzen. So, aha, es ist ja gar nicht selbstverständlich, dass man quasi ein gesundes Immunsystem hat oder ein widerstandskräftiges Immunsystem hat oder jetzt, dass der Covid einem nicht bedroht oder dass man einfach, dass die Isolation, also gerade in den Institutionen auch, also nicht nur behinderte Institutionen, oder Kinder-Jugendheim, oder wo die Kinder, also die Jugendlichen müssen separiert voneinander essen oder in der Psychiatrie, Kinder-Jugendpsychiatrie, wo sie nicht mehr haben dürfen am gleichen Tisch essen, nicht einmal mehr in der Gruppe irgendetwas haben können machen. Also ich glaube, dort ist wieso ist das wie bewusster geworden und mehr Wut vielleicht auch um. Also und jetzt auch InklusionsaktivistInnen auch in Deutschland häufig und auch immer mehr in der Schweiz einfach lauter werden und den Menschen vielleicht darum auch bewusster wird, dass etwas muss gehen und dann auch politisch jetzt mehr passiert. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht so genau weiss im Detail, wie die Schweiz steht, international gesehen. Aber ich meine, die Rüge quasi von der UNO wegen der Behindertenrechtskonvention, Es ist wahrscheinlich vergleichbar auch mit Gewalt an Frauen, also wo einfach die Schweiz immer bei den letzten Plätzen ist von den entwickelten Ländern, wie man so sagt, was man auch hinterfragen kann, den Begriff. Aber ich denke, es ist sehr, sehr viel noch in einer Baustelle. Also gerade eben im Bildungssystem finde ich ganz schlimm, auch wie die Medien natürlich berichten, dass immer die schlechten Geschichten berichtet werden von den verhaltensgestörten Kindern, die alle 25 anderen belasten, anstatt dass man mal positive Geschichten erzählt. Ich versuche das ein bisschen, oder? Aber ich merke,
es ist ja... Aber ich auch nicht so geklickt, also weißt du, die sind ja...
Genau, es geht natürlich um Klicks und auch um, ja... Aber ich finde, dort würde ich mir, du hast mich ja noch am Anfang gefragt, was würdest du dir denn wünschen? Ja, ich würde mir auch jetzt gerade im Behindertenbereich auch einfach positive Geschichten wünschen, die aber gleich kritisch sind und benennen, was ist der Missstand. Also man muss ja auch nicht das alles idealistisch sehen. Ich sage jetzt gerade Inklusion an der Schule, es ist eine Herausforderung, aber es ist auch sehr politisch und es braucht natürlich mehr als nur, dass man sagt, wir machen jetzt einfach Inklusion machen, oder? Das ist, es braucht mehr.
Ja,
aber ich finde zum Teil, oder ich weiß einfach immer noch zu wenig, merke ich.
Und man weiss gar nie genug.
Genau, und das ist natürlich auch ein Riesenfeld, jetzt auch gerade die Behindertenrechtskonvention. Ja. Und in Bezug zum Beispiel jetzt auch auf eben die Reihe, die wir ja dann moderieren zum Beispiel. Ich weiß nicht, kann ich das da sagen?
Ja, das wäre jetzt also der Übergang so langsam.
Genau, ah, okay, bin ich auch daraus gekommen.
Ja,
also eben, wir moderieren ja im Debattierhaus Karl der Grosse in Zürich die Reihe Karl A. Inklusiv, wo es um gewisse Punkte geht aus der Behindertenrechtskonvention, wo wir uns vertieft widmen mit GästInnen. Und zum Beispiel Gender und Behinderung auch ein Thema wird sein. Also eben, ich jetzt als Cis-Frau beschäftige mich das natürlich schon auch. Was habe ich für Privilegien als Cis-Frau, als weisse Cis-Frau, als weisse nicht behinderte Cis-Frau, mit Schweizer Pass etc. Und ich einfach wie so, meine Altersvorsorge zum Beispiel auch recht dürftig wird sein, weil ich jetzt auch noch eben Care-Arbeit unbezahlte mache für zwei Kinder. Aber wenn ich dann natürlich sehe, wie viel mehr Diskriminierung jetzt Frauen oder Transfrauen mit Behinderung erleben, wo vielleicht auch noch People of Color sind, etc. Ja, oder? Und das, so, in so Themen werden wir dann ja eintauchen. Und dort ist natürlich noch unglaublich viel zu tun.
Ja, was ich halt immer sehr bezeichnend finde, ist, oder wenn eine Frau, die Fußgängerin ist, ganz einfach, sagt, ich will kein Kind. Das heisst, überleg dir das gut, irgendwann bereust du es und so. Dann gibt es viel so die Stimmen, so, Kinder sind doch etwas Gutes. Wenn aber eine Frau mit Behinderung sagt, ich will Kind, heisst es andersrum, überleg dir das gut, weil Kinder sind eine Belastung und so. Also, das merkst du schon auch. Also, die Gesellschaft ist erst jetzt langsam dran, uns überhaupt als geschlechtliche Wesen anzuschauen. Und ich merke das selber auch als weisser Cis-Mann. Ich bin natürlich schon eingeschränkt als meine Kollegen, die Fußgänger sind, aber im Bereich Sexualität, im Bereich Behinderung, habe ich gleich am meisten Möglichkeiten, die aktiv auszuleben. Was aber dann schön ist, im queeren Bereich ist Behinderung wie akzeptierter und als gelebtes queerer Bestandteil schon drin als Community ist Queerness schon sehr einladend auch.
Ja, absolut. Und ich finde, es sind ja jetzt auch mehr Menschen, queere Menschen mit Behinderung sichtbar.
Ja.
Und also ich feiere das. Ich finde das
ist super. Wahnsinnig gut. Ist eine Bereicherung.
Genau. Ja.
Ich sehe zwei Punkte, die in den nächsten Jahren interessant werden. Erstens, es gibt schon also am Horizont von der Selbstvertreterinnen Bemerkung, so, jetzt müssen wir dann langsam Zukunft von der Sensibilisierung aktiv überdenken. Also die Frage stellen, was kommt nach der Sensibilisierung? Weil es gibt Vertreterinnen, vor allem politisch, die dann sagen, ja, wir müssen noch ein bisschen sensibilisieren. Und es gibt so spitzfindige Bemerkungen, dass das auch ein bisschen eine Verzögerungstaktik sein könnte, nicht Nägel mit Köpfen zu machen. Also vor allem Aktivistinnen, die sich in der Sensibilisierung stark machen, habe ich mich auch schon hinterfragt, dass sie sagen, ja, ich kann schon noch sensibilisieren, bis ich 40, 50 bin. Einfach weil man das Thema Behinderung aktiv nicht begutachten. Die Frage muss aber sein, was kommt nach der Sensibilisierung?
Ja, absolut. Also ich finde auch eben irgendwie, es braucht natürlich die Sensibilisierung. Oder viele Texte, die ich mache, über meine Tochter ist auch Sensibilisierung. Ja. Aber ich finde, und in der Kolumne ist das dann auch mehr, wo dann auch die politischen Forderungen kommen. Also es braucht auch politische Forderungen und Umsetzung.
Also
und
ich mache es dann so, wenn ich im 1 zu 1 jetzt mit einer Maria oder so draussen bin, dann mache ich schon noch Sensibilisierung im 1 zu 1. Wenn es aber an eine Forderung geht, politisch, gehe ich dann nicht mehr in einen Kantonsratssaal und sensibilisiere, dass wir auch noch da sind. Also dann erwarte ich dann von diesen Würdenträgerinnen ein anderes Angehen mit dem Thema Behinderung. Und ich einfach sage, wir brauchen noch ein paar Menschen mit Behinderungen, dass man von euch lernen können. Weil ich sage immer, mich kann man googlen, es gibt 6 Google-Seiten mit x Interviews. Ihr solltet langsam wissen, was ich für Forderungen habe.
Ja, und ich finde es spannend, was ich ja oft erlebe, ist jetzt, dass man mich dann quasi als Expertin für Inklusion einlädt. Also, oder ich gar nicht, also ich werde einfach quasi eingeladen als Journalistin und nachher bin ich Expertin für Inklusion dort. Oh, und dann muss ich immer sagen, ja, aber dann finde ich auch so, oder? Was passiert da jetzt gerade? Also, nein. Ich, ExpertInnen für Behinderung sind Menschen mit Behinderung. Und nicht ich als Mutter von einem Mädchen mit Behinderung und auch nur eine spezifische Behinderung. Also das finde ich zum Beispiel etwas, wo auch im ganzen älteren Thema finde ich extrem wichtig. Wo es auch, also eben Sensibilisierung, also nein, ich finde, da geht es ja dann auch ums Zurückspielen, es geht auch ums Erkennen von eigenen Mechanismen, die man da macht. Also eben nur, weil ich eine Tochter mit Behinderung habe, heisst das nicht, dass ich alles weiss über Behinderung.
Und auch muss.
Ja, auch nicht ja, muss, aber mich wirklich auch nicht so gesehen.
Und das sage ich auch oft, auch weil ich eine Behinderung habe, muss ich nicht aktiv alle sensibilisieren, nur weil ich eine Behinderung habe. Oder? Also ich mache es jetzt gerne, aber... und der andere Punkt ist, und das merke ich oft, ist, wie ich jetzt angeschaut werde. Natürlich, seit ich im Fernsehen bin, noch anders, aber seit ich erwirtschafte, also seit ich arbeite, also seit ich Geld verdiene, höre ich dann andere Statements, wenn ich mich aufrege, wenn ein Lift nicht geht. Weil ich an ein Meeting nicht konnte. Wieder, wo ich früher gesagt habe, ich hätte gerne meine Meetime am See verbracht, aber jetzt mit dem Lift habe ich nicht können. Also wie Gesellschaft, die Wirtschaftlichkeit immer noch so stark gewichtet. Jetzt kann man das philosophisch fragwürdig finden. Finde ich auch. Also dass jeder Mensch muss an der Gesellschaft beweisen, ich mache etwas und das... Vor allem, wenn der Aspekt Geld reinkommt, dann wird von der breiten Masse so noch mehr gepusht. Aber ich denke, das kann auch ein Hebel sein, um gewisse Themen, wenn ich sage, ich muss jetzt den Lift haben, weil ich sonst an das Meeting komme und es dann von der Gesellschaft getragen wird.
Also du meinst in dem Sinn einfach...
Kann man es auch als Hebel brauchen. Also,
ja, aber ich finde, du sprichst da noch ein wichtiges Thema an, oder? Quasi, wenn du quasi ein leistungsfähiges Mitglied bist von der Gesellschaft, wirst ernster genommen.
Ja, es ist uneigentlich
so. Und das ist halt schon, oder da kann man jetzt sagen, ja, das ist der Kapitalismus.
Ja, ist es auch.
Also, Neoliberalismus.
Vor allem in der Zentraleuropa, ja, oder? Also genau. Deutschland, Schweiz, Frankreich. Mhm.
Und das hängt natürlich sehr stark zusammen mit dem Narrativ vom Anfang auch, oder? Dass quasi jeder kann erreichen, wenn er genug viel arbeitet. Und ich muss dort einfach sagen, meine klare Haltung ist, das stimmt einfach nicht.
Nein,
und ich meine, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Herkunftsgeschichte, hat unterschiedliche Ressourcen, Resilienz und. Und also ich bin ja auch für das bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel, mache mich ja auch stark. Ob das die Lösung ist von allem, also weißt, glaube ich auch nicht, aber ich sage ja, einfach...
Es gibt sicher wieder... ein Ideen-Input,
genau,
um die Sachen weiterzudenken.
Ja, genau. Und ich denke halt einfach, es sollte in einem Land, wo so viel Geld zur Verfügung steht, also das ist, es ist ja wirklich da, sollte es einfach nicht sein, dass Menschen, die nicht die gleiche Leistungsfähigkeit haben, arm sind wegen dem. Oder unter Grundsatzverdacht stehen. Wie jetzt bei einer IV, dass man zu viel könnte beantragen könnte, dass man doch zu faul ist oder so. Und das ist halt, ja, das ist auch etwas, was mich stark antreibt, das zu benennen, weil das verstößt halt einfach gegen mein Fairness-Prinzip.
Ja, das also auf einer intellektuellen Ebene. Aber zum Beispiel, wenn ich Alltagsprobleme habe, ich wird ja, also weißt, ich habe den persönlichen Antrieb zu arbeiten. Und durch die baulichen Massnahmen gehen das nicht, habe ich einfach gemerkt, da komme ich ein Lobby über, wo mir.
Ja, damit Zeug... du kannst arbeiten, oder?
Ja, also.
Aber du solltest ja auch ein Lobby bekommen, wenn du ja, schon, möchtest in
schon,
deine Wohnung.
Ja, ich sehe das schon auch. Aber ich glaube, man kann momentan wie Gesellschaft so packen. Ja. Ich finde es natürlich dann auch krass, wenn ich sage, ich wollte in den Bus rein und nachher heisst es, ja, wir haben keinen Platz, aber ich muss arbeiten, dann wird Platz gemacht oder so Sachen. Denke ich dann schon manchmal so.
Ja, aber dann muss man ja darüber diskutieren, was heisst arbeiten, weißt
du? Aber dann bin ich auch wieder.
Was ist Arbeit?
Und dann bin ich aber auch wieder irgendwie durch das, was mir gelobt wird, dass ich ja arbeite, also ich mache etwas, wird ja auch wieder Albelismus betrieben, ja. Also wird auch wieder etikettiert. Es ist eben schon noch spannend, da könnten wir jetzt selber noch einen Podcast ja machen, wir sind aber schon fast eine Stunde dran.
Ja.
Und da ich ja immer noch meiner Gästin Segment auftue, dass sie mir noch ein, zwei Fragen kann stellen kann, das wäre im Moment. Wir können auch weiter über die Sache diskutieren, aber dass du den Ball noch kurz hast.
Ja. Ja, mich würde interessieren, was sind so deine nächsten Projekte, Jan?
Ja, sicher Carla inklusiv. Das ist sicher jetzt etwas Grösseres. Und ich habe noch den einen oder anderen Anlass in verschiedenen Kantonen Thema Behindertenpolitik, also Basel Stadt. Oder Basel-Land, wir müssen jetzt eigentlich gut nachschauen, hat mich engagiert für Moderation, weil ich anscheinend mit unserem Regierungsrat das so gut konnte. Mache ich jetzt mit ihrer Regierungsrätin auch einen Talk. Und dann habe ich ja natürlich noch so ein 20% Pensum im Kleintheater Luzern, wo jetzt dann die neue Saison da steht. Und das Thema Inklusion im Theaterbereich, also unseren Stoff zugänglich machen, bietet eine Säule geben. Und dort sind wir schon dran, Fördergelder zu bekommen, unser Konzept schmackhaft zu machen. Das sind wir sicher noch dran. Und dann gibt es natürlich im 24. das ein oder andere Projekt im Fernsehen. Dort kann ich aber noch nicht so viel sagen, aber im 24 sollte man mich wieder mal vor meinem Bildschirm sehen. Und ich bin für alles da. Und ich merke einfach, es macht Spass. Und ich bin halt, mein ewiges Feuer brennt. Also ich freue mich jetzt wirklich, ich kann keine bessere Co-Partnerin heute für Clara inklusiv. Das ist wieder um die Sache. Und natürlich auch da das erste Podium findet am 2. Juni statt. Und wir sind nicht gefeit von Fehler zu machen. Ja, weil das Thema ist so divers. Wir werden sicher ein Fettnäpfchen machen. Mhm. Aber wir sind ja auch angetreten, wenn man so will, zum Weiterdenken. Also ich glaube nicht, dass es einfach ein One-Man-Projekt wird, sondern es ist ein stetiger Prozess. Und das will ich jetzt da auch sagen.
Also ich denke halt auch, oder für mich, ich habe mir die Frage auch oft gestellt, also man geht ja manchmal auch mit Ängsten auf die Bühne, oder?
Immer. Und ich habe immer denke einfach, eine Portion Angst ja, dabei. Ich mache immer fast die Hose.
Es geht mir genauso. Und ich meine, ich denke einfach, irgendwann muss man sich entschliessen und sagen, ja, also wenn man keinen Fehler mehr machen darf, die Frage ist ja, wie gehen wir nachher mit diesem Fehler um, oder?
Das ist immer
und wie gehen wir mit Kritik um? Und ich denke, wenn man das nicht mehr zulassen kann, dann sind wir einfach nicht mehr in der Debatte und dann sind wir auch nicht mehr im Diskurs. Und ich habe mich auch wie verabschiedet von dem Perfektionsanspruch, ohne ignorant zu sein. Oder? Also ich finde, man muss, das ist ja auch ein schmaler Grat. Aber ja. Ich hätte noch eine Frage.
Ja,
also wie bist du zu dem Brennen, oder wie kommst du zu dem Brennen? Also dass du einfach nicht aufhörst zu brennen. Und woher nimmst du die Energie? Weil ich meine, das hast du mich ja vorher auch wie gefragt. Und ich finde, ich glaube, da sind wir eben auch in gewisser
sehr ähnlich.
Gell, sind wir auch noch ähnlich. Und
sehr ähnlich.
Ich fände es noch spannend, was machst also, du das, wenn du ermüdet bist oder irgendwie, dass es wieder zu Energie kommt?
Ich habe an mir aktiv Hobbys gesucht, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Also aktiv entscheiden. Und da habe ich halt für mich wieder gefunden, ich muss spazieren, also ich muss Bewegung haben, auch wenn ich selber nicht mich so kann bewegen kann wie Joggen, aber ich muss wie Farbe haben, ich muss Sauerstoff haben. Ich habe immer gemeint, früher, ich kann alles mit meinem Kopf lösen. Aber ich brauche eine Bewegung, ich brauche Eindrücke, ich brauche, auch wenn es nur eine Runde am See ist, ich brauche die Bewegung und ich brauche den Film oder ich brauche das Medium, um können aus einer anderen Welt wieder einen Input zu nehmen. Und ich brauche auch gleich den Dialog. Und der Dialog, eben bei dir hat jetzt natürlich das Thema Behinderung geschliffen, aber ich kann manchmal einen Dialog führen zu, weiss nicht was.
Aber das hast du auch, oder? Dass du manchmal auch mal willst, einfach noch über andere Sachen auch noch reden.
Ja,
also ich rede mega gern drüber, vor allem mit dir.
Auch.
Aber es gibt aber ja auch so, dass ich...
Das sage ich auch manchmal meinen Mitstreiterinnen, weil du hast natürlich als Mensch mit Behinderung Tendenz, einen Überbiss zu bekommen.
Mhm.
Weil die Welt ist nicht für dich gemacht und die Welt ist unkorrekt. Und dann sage ich immer, suche in deine Hobbys, um den Kaureflex ein bisschen aufzulockern. Mhm. Weil du weißt selber, du hast zwei Kinder großgezogen. Wenn du dann immer mit dem Zeigefinger etwas gehst, erzählen irgendein, macht es gegenüber zu. Und wenn du aber mit dem Kaureflex umfährst und sagst, das und das und das und das und das, wie alles scheiße, irgendwann hängt es ab. Und dann musst du irgendwo die Smartness und die Freshness haben, immer wieder auch in den Dialog hineinzugehen. Aber für das brauchst du wie so Wohlfühloase. Und vor allem, mich kann man am besten triggern, wenn es heisst, das kannst du sowieso nicht. Dann
sagt das jemand zu dir?
Nicht mehr, aber früher. Darum, also weißt, aber wenn wir, manchmal gibt es halt gleich noch so Sachen, wenn ich merke, ich entspreche jetzt an einem Klischee.
Ja.
Also weißt, der sieht jetzt einen Mensch mit Behinderung und der redet und der gibt sich ganz so, wie er mich wahrnimmt. Und dann entscheide ich mich manchmal aktiv, das zu befeuern, dass er selber merkt, das finde ich jetzt aber sehr unangenehm. Oder eben gerade extra irgendwie einen Scherz, dass er merkt, dass die Schublade, die ich mich jetzt reinstecke, nur seine ist und nicht meine. Aber ich habe halt gelernt mit Humor und Schlagfertigkeit. Das ist
Humor
meine grosse
Gabe. Mega fest, ja. Das finde ich auch. Also Humor
und manchmal
hilft
auch genau. Sagen, schau, es ist dein Problem, ich habe jetzt keine Lust umgehen. Also das aktiv auch einfordern und sagen, nein.
Ja.
Nein, also dürfen Nein sagen, ist der Weg zur Freiheit.
Mhm.
Also auch nicht immer müssen etwas entsprechen, sondern auch mal einen Knebel reinrühren und sagen, halt.
Genau.
Also wirklich, das ist so eine Mixtur, die mir hilft.
Ja, und ich glaube, auch wenn man so engagiert ist, dass man auch wirklich irgendwo mal sagt, jetzt mag ich einfach auch gerade, jetzt gehe ich halt einmal einfach durch die Welt und mag mir jetzt nicht gerade über alles Gedanken machen, oder? Also es ist wie so...
Ich habe auch manchmal so ein das Gefühl, in mich wird auch eine gewisse Erwartung gesteckt, wo ich denke, ich habe keine Ahnung zum Thema. Also wenn es jetzt da um Queerness geht, bin ich jetzt nicht der... Also ich kann mich in das hineindenken, aber es ist momentan... Es ist ein Thema, das mich sehr interessiert, aber ich bin keine Fachperson. Ich wollte jetzt, weil da habe ich so wenig Gewissen. Ich könnte nur Fettnäpfchen tröpfen. Ich muss mich selber auch an das Thema annehmen. Also die Erwartungshaltung, nur weil ich jetzt im Fernsehen war, da die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, das habe ich nicht. Und auch da das dürfen zu sagen, hilft schon auch, weil eine öffentliche Person, vor allem im Thema Behinderung, wie jetzt ich oder auch der Rauch, kann ich mir vorstellen, oder der Islam oder auch sonst jemand von Antidonne. Es ist natürlich dann auch eine riesige Verantwortung, ja, nichts falsch zu machen.
Genau, und auch, ja, eben...
Und du bist aber auch nicht mehr lebensfroh. Wenn du dann so denkst, jeder Satz wird von dir so oder so angeschaut, auch aus der eigenen Community, habe ich den müssen lernen.
Ja, das ist eine Art der Kompetenz, die man muss sich und erarbeiten muss.
Das schult dich niemand.
Nein.
Und darum sage ich, diese Podcast da mache ich für mich und sie sind auch mich. Wenn ich rausgehe und ein Interview zu irgendetwas mache, dann mache ich das als Aktivist. Aber da kommt halt der Jan raus, wie er ist. Und ich sage auch nicht, dass jede Podcast-Folge die Weisheit, also ich kann mich auch mit jemandem beömmeln über Gamen oder über Herr der Ringe oder
grossartig.
So. Und dann ist es halt kein grosser Mitteilungsbedürfnis. Und das befreit eben auch, dass nicht jedes Handeln immer einen Mehrwert muss haben.
Genau.
Darum danke ich dir recht herzlich und freue mich mit dir, die Reihe dürfen zu machen.
Ja, ich freue mich mega viel auch. Danke dir, Jan.
Und ich glaube, es war nicht das letzte Gespräch. Vielleicht aufgenommen, aber wir werden gleich weiterbleiben.
Absolut, ich hoffe es.
Danke dir vielmals.
Ich danke dir vielmals, Jan.